Wenn ich älter werde und mir die Haare ausfallen, in vielen Jahren, wirst du mir dann noch einen Valentinsgruß schicken, Geburtstagswünsche, eine Flasche Wein? Wenn ich aus wäre bis 3:45, würdest du die Tür versperren? Wirst du mich brauchen? Wirst du mich durchfüttern, wenn ich 64 bin?
Das fragen sich die Beatles 1967. Der Song heißt »When I'm 64«. Und er gefällt auch dem Metropolitan Corps der New Yorker Polizei so gut, dass er ihn in sein Repertoire aufnimmt. Paul McCartney ist noch keine 25, als er When I'm 64 aufnimmt. Inzwischen ist McCartney schon 6 Jahre über der 64er-Marke. Der zweite Beatle, der die 70 erreicht, nach Ringo Starr. John Lennon und George Harrison war es ja nicht vergönnt, so alt zu werden. Die Beatles als Band haben es nicht mal in die Pubertät geschafft. Seit mittlerweile 42 Jahren existieren sie nicht mehr. Und dennoch gilt... Beatles Forever, das wusste der amerikanische Sänger Harry Nilsson schon 1967. Beatles Forever also. Und das, obwohl die Band seit 42 Jahren nicht mehr besteht. Oder gilt Beatles Forever etwa deswegen, weil die Band seit 42 Jahren nicht mehr besteht? Wir werden auf diese Frage zurückkommen. Beatles Forever. In den mittleren 60ern ist die Welt infiziert von einer neuen Zivilisationskrankheit, die Beatlemania. John, Paul, George und Ringo. Nachnamen sind überflüssig. Sie sind die größte Band des Planeten. Aber wie hat das eigentlich alles angefangen? Haben auch die Beatles mal klein angefangen? Wie so viele haben sie angefangen mit Beethoven. Also mit Roll Over Beethoven.
Lasst uns einen Brief schreiben an unseren lokalen Radio-DJ. Er soll diese Platte mal wieder spielen. Diesen Rocksong, Roll Over Beethoven. Das soll er heute unbedingt nochmal spielen. Mein Fieber steigt, die Jukebox brennt durch, mein Herz schlägt im Rhythmus und meine Seele singt den Blues. Roll rüber Beethoven und berichte auch Tschaikowski von den Neuigkeiten.
Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Vor allem, wenn es darum geht, den Drive und das Tempo des Rock'n'Roll ins Deutsche zu übertragen. Roll over Beethoven, das heißt nicht mehr und nicht weniger als Beethoven, du bist abgemeldet. Und das gilt auch für Tschaikowski. Hier kommt eine neue Musik, ein neuer Sound, ein neuer Style. Die Beatles nehmen diesen Song 1963 auf. Da ist er schon sagenhafte 7 Jahre alt. 7 Jahre in der Zeitrechnung des Pop eine Ewigkeit. 7 Jahre nach Roll Over Beethoven sollten die Beatles sich schon wieder auflösen. 7 Jahre vor den Beatles nimmt Chuck Berry diesen Song auf. Er hat ihn auch geschrieben. Chuck Berry ist einer der ersten großen Poeten dieser neuen Musik. Er findet Worte für bis dahin unbekannte Befindlichkeiten und Seelenzustände unter jungen Menschen. Später sollte für diese Zustände und Befindlichkeiten ein neues Wort erfunden werden. Man sprach vom Lebensgefühl. Und mit dem neuen Wort wird auch gleich ein neuer Markt erfunden. Auf dem Markt der Teenager wird das Lebensgefühl der Teenager verkauft. Die Musik dazu nennt sich Rock'n'Roll. Und keiner findet dafür so rockende und so rollende Worte wie eben Chuck Berry. That's why I go for that Rock'n'Roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be Rock'n'Roll music. If you wanna dance with me. Als Autor war er so etwas wie der Poeta Laureatus der Rockbewegung. Er verzeichnete alle ihre Gewohnheiten, Hobbys und Schwierigkeiten. Er feierte ihre Triumphe und beklagte ihre Niederlagen. Ihm entging nichts. School Days beschrieb exakt jenes Frustrationsgefühl der Schüler, die ihr ganzes Leben damit verbringen, auf das Läuten der Pausenglocke zu warten. Und Johnny B. Goode, der Gitarrentramp, wurde zu einem echten neuen Volkshelden.
Roll Over Beethoven hätte zum universalen Slogan des Rock werden sollen.
So würdigt der englisch-amerikanische Rockkritiker Nick Cohen die Verdienste des Rock'n'Roll-Poeten Chuck Berry. Und weiter?
Aber wohl am besten von allen war Sweet Little Sixteen. Nichts fasste jenes gemischte Gefühl von Erregung und Frustration besser zusammen. Sweet Little Sixteen, she's got the grown-up blues. Tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her train and be Sweet Sixteen and back in class again. Süße kleine 16. Sie hat den Blues der Heranwachsenden. Enge Kleider und Lippenstift. Dazu trägt sie Stöckelschuhe. Aber morgen früh, da muss sie sich schon wieder umstellen. Sie muss süße 16 sein und zurück auf die Schulbank.
John, Paul, George und Ringo tragen zwar weder Lippenstift noch Stöckelschuhe, aber sie sind gerade so süße kleine 16, als Chuck Berry aufsteigt zum Poeta Laureatus der Rockbewegung oder, weniger pompös gesagt, als Chuck Berry eine neue Sprache erfindet. Die Sprache des Rock'n'Roll, die Sprache der Teenager. Die vier weißen Teenager aus Liverpool fühlen sich angesprochen von Chuck Berry. Und das, obwohl der schwarze Amerikaner runde 15 Jahre älter ist. Für viele britische Teenager ist Amerika ein Sehnsuchtsort. Die einheimische Popmusik steckt noch in den Kinderschuhen. Oder besser gesagt, ist fest in den Händen der Erwachsenen. Seichte Schlager, zünftige Volksmusik und weichgespülte Elvis-Nachahmer vom Schlager eines Cliff Richard. Nichts dabei für Teenager auf der Suche nach ein bisschen Abenteuer. Also wandert der Blick ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, vor allem ins schwarze Amerika.
Die Botschaft lautete: Tutti Frutti or Rudy. Tutti Frutti or Rudy. A wababalubab a la bamboo. Als Zusammenfassung dessen, worum es im Rock'n'Roll wirklich ging, waren diese Worte meisterhaft.
Schreibt Nick Cohn. Das Buch, aus dem dieses Zitat stammt, heißt denn auch Meisterhafte Worte, auch weil kein Erwachsener sie versteht und weil sie für Teenager ein magisches Versprechen sind.
Die erste Platte, die ich mir kaufte, war von Little Richard. Und sie lehrte mich mit einem Schlag alles, was ich über Pop wissen musste.
Zum Beispiel, dass es im Pop nicht nur auf die Musik ankommt.
Er sah herrlich aus. Trug einen ausgebeulten Anzug mit Elefantenhosen, die unten über 70 cm weit waren. Und kämmte sich seine Haare zu einer monströsen Tolle.
Von Little Richard lernen, das heißt lernen, dass es auf die Haare ankommt. Diese Lektion hatten John, Paul, George und Ringo schon mal kapiert.
Little Richard hatte einen kleinen Zahnbürstenschnurrbart. Und ein rundes, absolut ekstatisches Gesicht. Er spielte Klavier und stand x-beinig vor dem Instrument. Er hämmerte mit beiden Händen auf die Tasten, als wenn er das ganze Ding in Stücke hauen wollte. Wenn er sich auf den Höhepunkt steigerte, dann hob er ein Bein auf die Tasten und schlug mit der Hacke. Und seine Hosenbeine versperrten die Sicht.
Von Little Richard lernen, das heißt lernen, dass es auf die Klamotten ankommt. Diese Lektion hatten John, Paul, George und Ringo schon mal kapiert.
Er kreischte und kreischte und kreischte. Seine Stimme war freakisch, unermüdlich, hysterisch und absolut nicht unterzukriegen. Nie war sein Gesang leiser als das Brüllen eines wütenden Stieres. Jede Phrase garnierte er mit Wimmern, Schnarren oder Sirenentönen. Seine Vitalität und sein Drive waren grenzenlos. Er sang mit verzweifeltem Glauben, mit echter religiöser Intensität.
Von Little Richard lernen, das heißt lernen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was man singt, sondern wie man es singt. Diese Lektion hatten John, Paul, George und Ringo schon mal kapiert. Hauptsache, es klingt gut. Ob nun
A wap bab a loo bab a lap bam boom
oder
Good golly Miss Molly
oder
Dizzy Miss Lizzy.
Dizzy Miss Lizzy, die Antwort auf Good Golly Miss Molly, 1958 aufgenommen von dem Afroamerikaner Larry Williams. Eine der vielen Little Richard-Kopien dieser Zeit und einer der vielen Hits aus dem schwarzen Amerika. Hits, die das Fundament des Repertoires der vier Jungs aus Liverpool bilden. Oder besser, drei Jungs. John, Paul und George. Ringo sollte erst später dazukommen.
Ihr Schlagzeuger war Pete Best, aber den richtigen Beatles-Schlagzeuger lernten sie erst auf St. Pauli kennen.
Diese Geschichte erzählt der Schriftsteller und Fan Franz Dobler in seinem Buch Rock'n'Roll Fever. So I'll walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. In der Geschichte der Beatles spielt auch Eddie Cochran eine Rolle und sein 20 Flight Rock. Dieser 20 Flight Rock gehört ebenso zum Repertoire der jungen Beatles wie Songs von Buddy Holly, von Bill Haley und von Elvis Presley, also die weißen Stars des amerikanischen Rock'n'Roll. Ironie der Geschichte: Der Aufstieg der Beatles in den frühen 60er Jahren verdankt sich auch dem mehr oder weniger tragischen Verschwinden der amerikanischen Rock'n'Roll-Idole. Elvis Presley wird 1958 zum Wehrdienst eingezogen und landet in der hessischen Wetterau. Von der popkulturellen Bedeutung her wäre Sibirien auch nicht schlimmer gewesen. Bill Haley ist schon auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein Auslaufmodell. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Mit Rock Around the Clock landet er zwar einen der ersten Welthits des Rock'n'Roll, allerdings taugt er mit seinem etwas öligen Quizmaster-Charme und den karierten Jacketts über den fülligen Hüften nicht unbedingt zum Idol einer Jugend, die im Kino von Leuten wie Marlon Brando oder James Dean verwöhnt wurde. Buddy Holly stirbt 1959 bei einem Flugzeugabsturz. Auch Eddie Cochran stirbt. Wann und wie, das erzählt uns Franz Dobler.
Eddie Cochran starb am 17. April 1960 bei einem Autounfall in England. Und im Mai suchte das Management des Rock'n'Rollers Billy Fury aus Liverpool eine Vorband für die anstehende Tournee. Die Bewerber der Silver Beatles wurden abgelehnt. 3 Monate später traten sie mit neuem Bandnamen ein Engagement im Hamburger Nachtclub Indra an. Die Beatles bekamen eine starke Verbindung zu Hamburg. 1962 kam es zu den berühmten Gastspielen im Star Club von Manfred Weißleder im weltweit bekannten Stadtviertel St. Pauli. Ende der 1950er Jahre fing er als Betriebselektriker auf dem Kiez an und arbeitete sich relativ schnell in der St. Pauli-Hierarchie empor. Man musste zweifellos irgendwas auf dem Kasten haben, wenn man sich dort relativ schnell emporarbeitete. Nun gut. Aber zuvor spielten die Beatles unter anderem im Kaiserkeller. Das war die Stimmung dort. Bierflaschen oder Stühle flogen bei jeder passenden Gelegenheit durch die Luft. Wer in dieser aufgeheizten Atmosphäre zu Boden ging, durfte mit einer Extraration an Fußtritten rechnen. Und John Lennon begrüßte die deutschen Prolls in ihrem Kaiserkeller gerne schon mal mit Hitlergruß oder erschien zur Abwechslung mit einer Klobrille um den Hals. Ihr Schlagzeuger war Pete Best, aber den richtigen Beatles-Schlagzeuger lernten sie erst auf St. Pauli kennen.
Sein Name war Ringo Starr und in Hamburg spielten sie auch regelmäßig das Lied vom Sommer. Summertime, hier in der Version von Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Kaum ein Song in der Popgeschichte wurde häufiger aufgenommen. Einer davon ist dieser hier. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. Now
I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.